Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Salon Schinkelplatz aus dem Herzen Berlin. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Unser heutiger Gast trägt gerne dick auf, und zwar mit Ölfarben auf seinen Bildern. Er malt am liebsten draußen, in der Natur, in den Bergen, an der See oder auch in der Stadt, und zwar am allerliebsten in seiner Stadt, in Berlin. Es gibt nur eine Ausnahme. Nach dem plötzlichen Tod beider Eltern malt er einen Schwarz-Weiß-Zyklus im Atelier und verarbeitet so seine Trauer- und Familiengeschichte. Er nennt das neue Heimat. Darüber und über ihn wollen wir mehr wissen. Herzlich willkommen, Christopher Lehmfuhl.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Christopher, deine Arbeit können wir auch hier direkt hinter uns, zwischen uns sehen. Ein Bild, das heißt Sonniger Schlossplatz, und das hast du vor 3 Monaten hier in diesem Raum gemalt mit dem Ausblick nach draußen. Wir haben auch einen Zeitraffer, wie man mal sieht, wie du da rangegangen bist und anfängst. Ein tolles Bild, und ich freue mich sehr, und das wird jetzt hier in diesem Raum bei mir hängen in der Zukunft. Ja, wie gehst du da ran? Wie findest du die Perspektive?
Ja, also die Perspektive vom Schloss kenne ich ja schon seit vielen Jahren. Also es ist ja sozusagen ein Bild von einem sehr bedeutenden Zyklus, die Neue Mitte heißt er, umfasst insgesamt mittlerweile 140 Werke, aber alle sehr großformatig, 1,80, 2,40. Fing damals an 2008, als ich die Treppentürme nur noch übrig waren vom ehemaligen Palast der Republik. Bin ich da vorbeigefahren, dachte, das ist irgendwie Kunst, das sieht toll aus. Und habe dann diese neuen Blickachsen auf Berlin, die ja plötzlich dadurch entstanden sind, dass das Gebäude quasi rückgebaut wurde, habe mich einfach spannend empfunden und habe dann angefangen, dieses zu malen. Habe ich mein damals wirklich größtes Bild gemacht, ein vierteiliges, 1,80, 2,40 mal 4, also 10 Meter groß, dachte so, jetzt ist der Zyklus abgeschlossen. Und aber dann ging es ja erst richtig los. Ja, dann wurden die Treppentürme abgerissen nach und nach mit Presslufthammern, und diese Türme wurden dann immer schmäler, und ich habe dann irgendwie gedacht, das muss ich auch festhalten. Das ist ja wie ein Wettlauf gegen die Zeit, und da habe ich ja so einen kleinen Zyklus gemacht von damals 30 Werken und dachte so, dann ist das abgeschlossen. Also dieser Platz hat wirklich eine Magie, muss man sagen. Und ich habe dann dazu auch eine kleine Ausstellung gemacht in der Alten Münze im Rahmen des Gallery Weekends. Das war sehr verrückt, weil das war eigentlich nur für ein Wochenende, habe ich im Prinzip diese 30 Werke dort gezeigt. Wir hatten unheimlich positive Rückmeldungen, wurden sogar als Geheimtipp gehandelt. Und das Schönste, was ich mich da erinnere, war, dass ein Ostberliner Bürger mir und Besucher gesagt hatte, für ihn ist das der schönste Beitrag zur Wiedervereinigung. Und dann habe ich mich natürlich auch motiviert und bestätigt gefühlt. Und wir hatten viele Diskussionen, weil der Palast der Republik hatte ja auch für die Ostberliner eine Bedeutung. Und sie haben auch dort viel Freizeiterlebnisse gehabt, Konzerte, Bowlingbahn, auch Erichs Lampenladen per se. Eigentlich war damals ja nicht nur...
Die Lampen kann man übrigens jetzt wieder kaufen, drüben im neuen Stadtschloss, gibt es im Souvenirladen.
Genau. Aber ich dachte einfach so, es ist interessant, diesen Leuten mal zuzuhören, ja, und weil sie haben auch auf jeden Fall recht, weil es ist für sie ein wichtiges Symbol. Und dann habe ich weitergemacht. Dann war ja irgendwann diese ganze grüne Wiese, vielleicht kannst du dich noch erinnern, mit diesen Stegen. Und dann dachte ich, okay, also dann male ich das jetzt. Dann habe ich das auch beendet gehabt. Und dann habe ich gesehen, oh, gibt es da die Ausgrabungen, dann gibt es die temporäre Kunsthalle, dann gibt es die Humboldt-Box. Dann habe ich gesagt, na, das muss ich natürlich jetzt auch noch malen. Dann waren es plötzlich irgendwie schon 60 Bilder. Und es wurde immer mehr. Und bis zur Grundsteinlegung dachte ich so, mache ich das jetzt? Und dann habe ich aber immer wieder mich an dieselben Orte begeben. und habe dann dort diese Blickwinkel gemalt. Und ich habe dir eben gerade in diesem schönen Buch Schlossplatz im Wandel, was im Prestel Verlag erschienen ist, gezeigt, wie ich auch damals immer wieder vom Schinkelplatz gemalt habe, lange bevor wir uns kennengelernt haben.
Also es ist wirklich ein Zufall, heute im Salon Schinkelplatz, aber du bist damit schon so lange verbunden und ich verfolge dich schon über Jahre und heute sehen wir uns hier. Ja. Und dann habe ich jetzt praktisch noch mein eigenes Werk von dir.
Ja, und es ist halt eben auch ganz typisch, weil du hattest mich nämlich ein paar Wochen zuvor unten beim Malen eines großen Formates, was ich für ein Wirt jetzt noch, der auch einen Großteil dieser Werke gekauft hat für seine Sammlung, habe ich diese auch ein großes Format gemalt. Und dann meintest du, das jetzt etwas kleiner von hier oben wäre total schön. Und da habe ich gesagt, na gut, gucke ich mir mal an. Und so übel ist der Blick nicht, muss ich sagen. Also wenn ich hiermit jeden Morgen aufwachen würde, würde mich das, glaube ich, auch glücklich machen.
Ja. Ich weiß das auch noch zu schätzen. Wir haben auch noch mal ein paar Aufnahmen, wie du unten gemalt hast. Auch wirklich tolle Aufnahmen, wie man sieht, das Schloss, der Fernsehturm. Und auch da hast du gleich wieder mit deinem Blick als Zeitzeuge den Moment eingefangen. Und die Leute sind ja stehen geblieben, haben geguckt, haben dich auch angesprochen manchmal, aber ich glaube, viele trauen sich dann vielleicht nicht so richtig anzusprechen. Deine Methode ist ja, mit den Händen zu malen. Ja. Und ich glaube, ich habe einen Beitrag von dir gesehen, hast du gesagt, du warst einmal zu faul, noch einen Pinsel zu holen, hast du mit der Hand angefangen und dann bist du dabei geblieben.
Richtig, genau so. Ich finde, man muss wirklich irgendwo sparen, wenn man so viel Farbe verbraucht. Und das war jetzt für mich ein Grund, aber nicht der Hauptgrund. Das hatte auch der Herr Wirth mal ganz nett in seiner Eröffnungsrede bei der Ausstellung im Museum Wirth gesagt. Er meinte, dass die Farbindustrie jubelt, aber die Pinselindustrie schweren Zweiten entgegenguckt, wenn es um meine Person geht. Also, und da muss ich ihm recht geben, weil, sagen wir mal so, ich habe natürlich klassisch mit dem Pinsel gelernt. Ich habe ja bei Klaus Fußmann studiert. Und da habe ich das auch alles beherrscht mit dem Pinsel, natürlich an unterschiedlichen Stärken. Und aber das war wirklich dann mal so, da war ich von einer Malaktion im Winter, weiß ich noch, hat draußen geschneit, nach Hause gekommen ins Atelier und habe das Bild abgestellt. Das ist, hat dann so, also wenn das voll ist mit Schnee und Kristallen, dann taut das ja erstmal auf und dann manchmal löst sich dann halt eben auch Farbe, so war es da auch. Und dann habe ich gedacht, nee, ich gehe jetzt nicht nochmal raus, war so durchgefroren, brauchte irgendwie doch ein bisschen Wärme. Und dann habe ich dann einen Latexhandschuh genommen und habe dann die Farbe wieder angebracht und habe gedacht, das fühlt sich gut an. Und man braucht gar keinen Pinsel und so ist es. Also im Prinzip ist meine Hand ein Multifunktionstool. Ja? Also man kann damit, wenn ich jetzt, ich habe natürlich einen Latexhandschuh, der auch also sehr stabil ist, also es ist so Nitril. Material, also von Wirth, nämlich auch interessanterweise Handschuhe, die eben auch nicht so schnell reißen. Die haben einfach eine enorme Elastizität.
Und ich habe ja gesehen, wie du vorbereitet bist. Mhm. Also du hast natürlich Klamotten an, die du nochmal ausziehen kannst. Darunter sind nochmal saubere Klamotten. Mhm. Du hast auch zwei Lagen Handschuhe. Genau. Also du hast das verfeinert bis zum letzten, weil man natürlich schon bisschen rumschmuddelt und ich glaube, du hast auch mal dich als Malschwein bezeichnet.
Ja, das ist das einzig Richtige, was man dazu sagen kann, weil ich wirklich, also man muss sich das ja so vorstellen, ich bin mein eigener Putzlappen, ja. Also ich muss im Prinzip die Farbe, die ich jetzt über habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Himmel beginne, dann ist ja mein Handschuh blau. Ne? Also weg mit dem Blau, ja. Neue Farbe, neues Glück und dann kommt dann halt eben das Ocker und dann muss man wirklich gucken, also es ist, also wenn es ganz hart auf hart kommt und ich so ein bestimmtes Preußischblau nicht wegkriege, dann ziehe ich halt den Handschuh aus, habe wie einen neuen Pinsel, komplett jungfräuliche Hand und dann geht's los. Also so mache ich das und das, da bleibt dann halt wirklich, wenn ich, je länger ich male, irgendwie gar kein Quadratzentimeter an mir mehr, der ohne Farbe ist. Also umarmen sollte man mich da besser nicht. Ja, und du warst ja auch sehr vorsichtig, Gott sei Dank, als du mich da unten begleitet hast. Ja, also deswegen, das nennt man dann in den Fachkreisen unter Kollegen ein Malschwein, also weil der eben wirklich in die Vollen geht.
Ja. Und aber auch hier in der Wohnung, wo du gemalt hast, ist nicht so viel zurückgeblieben. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich mir den Boden von dir signieren lasse. Ja. Aber wir haben dann doch geputzt.
Ja, ja, genau. Und, naja, gut, aber es ist halt wirklich so, wenn einer eine unbedachte Bewegung macht, zack, plötzlich an der Hose was und man streift sich in die Haare und passiert, ne? Dann ist auf einmal ein blaue Strähne oder das Hemd, was man gerade frisch. Manche Sachen, die ich mir neu kaufe für irgendwelche Anlässe, sind manchmal schon bunt, bevor ich sie überhaupt zum ersten Mal getragen habe. Also das passiert alles. Meine Frau kann davon ein Liedchen singen. Die hat dann auch schon mal einen ganz neuen Mantel versaut. Ein frisch farbiges Buch dann auf dem Mantel ausgebreitet war. Ja.
Hat doch auch was. Du hast auch vor kurzem ein Diptychon gemalt und das hängt jetzt beim regierenden Bürgermeister im Büro, auch wirklich ein ganz tolles Werk vom Roten Rathaus. Gibt auch ganz tolle Aufnahmen mit einer Drohne, also wer das sehen will, einfach mal googeln, wirklich tolle Aufnahmen. Mhm. Und da standest du auf dem Roten Rathaus und hast den Ausblick gemalt.
Richtig. Das war damals die Frau Giffey, die den Auftrag erteilt hatte. Die war damals ja noch regierende Bürgermeisterin. Und die hatte ein neues Werk für ihr Amtszimmer gesucht. Und dann war sie bei Erik Schweitzer, dem Alba-Chef, und hat dort Werke von mir gesehen und meinte, das ist es. Und dann hat sie mich kontaktiert und gefragt, hat mich im Atelier besucht, ob ich mir vorstellen könnte, einen Auftrag für sie auszuführen, für ihr Amtszimmer. Und dann habe ich natürlich nicht Nein gesagt, zumal ich diesen Blick ja noch nie gemalt habe. Und da habe ich natürlich auch wieder große Formate gemalt. Und das Problem ist dabei auch immer wieder die Logistik. Ja, also wie kriegt man das durch diese engen Türen und Verwinkelungen? Und da war so ein wirklich dummes Treppenhaus. Wir mussten dann eine Konstruktion bauen, dass wir diese frischen Bilder überhaupt dann oben aufs Dach bekommen haben und wieder runter. Also, aber ich hatte Gott sei Dank professionelle Unterstützung, ja.
Das ist ja eh auch, also du gehst ja immer an den Ort, fast immer, und schleppst die Eimer dahin, hast so eine Sackkarre, hast also wirklich eimerweise, kiloweise, was du da alles trägst, dann noch die Leinwand und dann stellst du dich in die Natur und fängst an.
Ja, und das ist, also diese ganze Logistik merkt man auch, jetzt war ich gerade zum Beispiel in London zum Arbeiten. Da muss man ja auch die ganzen Formalitäten regeln mit dem Zoll. Es ist ja nicht EU. Man denkt, dieser blöde Brexit, wie konnte das nur passieren? Gerade wenn es um so eine praktischen Dinge geht, wie einfach mal dort nur malen. Und da musste man dann schon die Werte angeben, was man einführt. Sag ich, ja, ich will ja nichts damit, will ja nichts verkaufen. Ich will das ja einfach nur malen und ich nehme auch alles wieder zurück. Natürlich ein bisschen veredelt, gebe ich zu, die Leinwände. Aber das sind lauter Formalitäten, die muss man klären. Man muss einen Fahrer hin organisieren, dann hatte ich vor Ort Fahrer. Also es ist ja ein großer Aufwand. Ich hätte auch manchmal gedacht, wieso bin ich eigentlich so blöd? Und mache ich ein paar schöne Fotos und setze mich dann bequem ins Atelier und mal dort. Aber ich sage ganz klar, dieses Erlebnis fehlt dann. Und mir ist es einfach wichtig, dass ich diese Naturerlebnisse, also zum Beispiel in Helgoland habe ich mal im Orkan gearbeitet, gibt es auch einen Film dazu auf meiner Website, wo mir wirklich die Leinwand fast wegfliegt, obwohl sie so groß und schwer ist. Und ja, das sind so diese Prozesse, das elektrifizierende Moment der Naturgewalt zu erleben, ist einfach Teil meiner Malerei. Und Das alles spielt mit einer Rolle. Also ich habe im Engadin bei minus 20 Grad 9 Stunden gearbeitet, im Wind, also am Silser See, wer den vielleicht kennt, wunderschön. Und dort habe ich dann eben auch dann diese ganze Kälte gespürt. Und ich denke mal, wenn man so eine Winterlandschaft malt, wie ich es mache, wird es für mich authentischer, als wenn ich sie dann bei Kaminfeuer und oder bei einem warmen Tee und schöner Musik dann im Atelier malte. Also es ist dieses Erlebnis ist wichtig, auch das Gefühl von Hitze. Ich habe in der Toskana bei über 40 Grad gearbeitet und da läuft einem das Wasser nur so runter. Ich habe immer auch da lange Hosen wegen dieser ganzen Farbe. Ich kann ja nicht die ganze Farbe auf meine Haut schmieren. Geht ja gar nicht. Dann sehe ich ja, also das habe ich als Student gemacht. Das war, das habe ich eingebüßt. Ich hatte richtig, also durch diese giftigen Farben auch gesundheitliche Probleme, ja.
Gutes Stichwort. Wir schauen auch mal zurück. 72 geboren, 92 Abitur und dann auch gleich an der Hochschule der Künste angefangen, heute UdK, in der Klasse von Klaus Fußmann. Und wenn man die Bilder von Klaus Fußmann kennt, und vielleicht können wir auch eins zeigen, das ist das Blaue in der Mitte, vielleicht kann die Kamera das gleich mal einfangen. Wenn man das sieht, dann kann man auch erahnen, was vielleicht so ein bisschen deine Wurzeln sind.
Ja, auf jeden Fall. Also der Klaus Fußmann war von den Malerprofessoren damals derjenige, der mir am meisten zugesagt hat, weil er auch in die Landschaft gegangen ist. Ja? Also ich habe Malunterricht bekommen durch meine Eltern gefördert. Wolfgang Prehm hatte mich quasi von der 7. bis zum Abitur, also bis zur 13. begleitet, und ich habe da alle zwei Wochen gearbeitet, und der hatte mich damals auch vorbereitet auf die HDK. Hat gesagt, da hast du ein Potenzial, versuch das. Ich kann dir zwei Professoren empfehlen, den Marwan oder den Fußmann. Und Marwan ist auch ein großartiger Maler, der so diese Köpfe, diese abstrakten Köpfe gemalt hat, also ein sehr guter Maler. Aber ich habe gedacht, ich bin weniger der figurative Maler, sondern ich will in die Landschaft. Und bei Fußmann waren irgendwie, das fand ich so faszinierend, gerade die Bilder aus den 70ern haben eben so diese Stillleben, diese leeren Räume, quasi aus nichts was machen. Und das hat mich fasziniert. Und der Blick aus dem Fenster, das habe ich zum Beispiel dann auch versucht, so ein bisschen aufzugreifen in meiner Malerei. Und naja, er hat mich auch zum Beispiel dann sehr toll gefördert. Ich habe in Berlin gleich noch als Student in der Galerie Ludwig Lange am Kurfürstendamm in der Wielandstraße meine erste Galerieausstellung gehabt, noch während des Studiums. Und die war so erfolgreich, dass ich dann auch gleich weitere Galeriekontakte bekam. Also dieser Einstieg, den er mir ermöglicht hat, hat mir auch wirklich, hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich jetzt auch so erfolgreich weiterarbeiten konnte.
Mich fragen immer junge Künstler, auch wenn ich so an der Uni bin, was ist denn das, worauf du als Sammler so schaust? Und ich sage, die Bildsprache muss für mich anders sein, das muss mich überzeugen und ich muss immer wissen, das ist der Künstler. Mhm. Und wenn man deine Bilder sieht, weiß ich immer, das ist ein Christopher Lehmfuhl.
Ja.
Wie findet man aber seine Bildsprache? Das ist doch das Schwerste überhaupt, oder?
Da hast du genau recht. Das ist meiner Meinung nach das A und O. Und das hat auch mein Lehrer mal gesagt, das Wichtigste ist anzufangen. Ja, man muss ein Thema haben und man muss auch eine Technik und ein Sujet finden. Also sagen wir mal so, die Malerei ist ja eins von 100.000 Möglichkeiten, wie man künstlerisch aktiv sein kann, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich sage mal, die Malerei lebt, solange es Leute gibt, die malen. Und die Leute damals, als ich da studiert habe, die haben die Malerei für tot erklärt. Viele haben gesagt, was machst du denn da, du gehst raus und Konzeptkunst ist in und so weiter. Ich kann mich erinnern, da habe ich dann mal irgendwie in einem Büro, wo man dann so Apparate ausleihen konnte, für Tonaufnahmen. Da war eine Frau, die meinte, sie bräuchte jetzt ein hervorragendes Mikrofon, um Stille aufzunehmen. Und da dachte ich, wow, wenn das jetzt quasi die Gegenantwort ist, dann gehe ich doch lieber nochmal raus und mal meine Landschaften. Und bin mir da auch quasi treu geblieben. Also der Lovis Corinth war damals, glaube ich, der Auslöser für mich, um zu sehen, weil ich habe nämlich schon die Impressionisten schon mit 8 Jahren kopiert. Monet und Pissarro und auch Van Gogh.
Ist das zeitgenössischer Impressionismus?
Ja, ich will mich darauf ja eben nicht so genau festlegen. Also es ist was Postimpressionistisches, aber ein expressiver Postimpressionismus. Aber es ist eben auch noch mehr. Es ist eigentlich eine Lichtmalerei. Ja, also mich interessiert das Licht in der Landschaft und ich versuche daraus natürlich auch irgendwie unsere Zeit wiederzugeben. Und ich versuche eben auch eine Botschaft zu vermitteln, auch Hoffnung zu geben, weil Licht ist für mich ja auch was sehr Positives, gerade in dieser Zeit, wenn man jetzt die Europawahl sieht, wenn man die Weltlage sieht, die vielen Krisen und Kriege, die es gibt. Natürlich könnte ich dann auch jetzt politisch werden. Schon gesagt, wenn der Trump rankommt, dann werde ich auch mein erstes politisches Bild malen, ganz bestimmt. Aber ich bin jetzt in erster Linie ein Landschaftsmaler und versuche sozusagen im Stile auch dieser Impressionisten, und da war eben der Lovis Corinth, wollte ich nur sagen, für mich ausschlaggebend, weil da gab es hier in Berlin eine tolle Ausstellung, wo ich gedacht habe, super, man muss gar nicht nach Südfrankreich fahren, um impressionistische Bilder zu malen. Und das war vielleicht schon der Anfang, ja, dieser Impressionismus und diese Lichtflecken und aber eben auch das Licht in der Berlins, was sich in den 90ern nochmal stark unterschieden hat von jetzt. Damals gab es ja den Kunstbegriff des Berliner Graus. Ja, das war in der Ostszene besonders bekannt, weil eben durch diese Luftverschmutzung der Holzkohleöfen eben auch ganz stark eben so ein Grauschleier über der Stadt war. Also wir hatten viel Smog, ich kann mich erinnern, als ehemaliger Westberliner, je nachdem, wenn der Ostwind kam, dann hatten wir dann auch manchmal schulfrei oder so und wegen Smog und Smogalarm und so weiter, das war ein großes Problem in Berlin. Aber es hatte eben auch Auswirkungen auf das Licht und die Malerei. Ja, also ich meine, genauso wie damals Monet in London eben auch von dieser Luftverschmutzung am Ende profitiert hat, durch die Industrialisierung und dann eben diese vernebelten Bilder da vom House of Parliament gemalt hat zum Beispiel, ja, und diese Bilder, die eigentlich auch dem Impressionismus quasi überhaupt ja, manifestiert haben, ja, also wo man so sagt, das ist, wo es um die Atmosphäre, um das Licht und diese Verschleierung, wenn ich auch die Waterloo Bridge denke oder so, die eben wirklich in so einem Dunst gemalt ist, wahnsinnig toll gemalt ist natürlich. Jetzt, wo diese Kohleöfen eben durch Zentralheizung ersetzt werden, ist die Luft in Berlin besser. Das Licht ist klarer, wir haben viel mehr blauen Himmel. Wenn er dann mal da ist, sage ich jetzt mal. Also heute ist er nicht so blau. Aber wir haben wirklich ganz starkes Licht, also in Berlin. Teilweise, ich sag mal, italienische Qualität.
Ich habe gelesen, pro Jahr schließen ungefähr 1 Million Menschen weltweit ihr Kunststudium ab. 70% der Künstler verdienen kein Geld mit ihrer Kunst. Es ist sehr, sehr schwer, da den Fuß reinzukriegen. Mhm. Und du hast gleich so einen guten Start gehabt. Wie ging das denn weiter und kann man da irgendwas machen oder ist es das Talent und entweder kommt es an oder es kommt nicht an?
Also das, was ich vielleicht an der Hochschule und an der Zeit damals wirklich kritisieren würde, ist eben die Tatsache, dass es, abgesehen von meinem Lehrer, der Klaus Fußmann, der hat wirklich darauf Wert gelegt, dass man eben auch früh ausstellt, dass man früh in die Öffentlichkeit tritt. Damals gab es kein TikTok, damals gab es kein Social Media, sondern da musste man wirklich Klinken putzen. Ich kann mich erinnern, wie ich meine erste Galerie noch vor dieser in Berlin mir selber erarbeitet habe. Das war in Potsdam eine Galerie am See. Ich bin 2 Jahre, ich habe in Spandau gewohnt, bin 2 Jahre zu jeder Ausstellung mit dem Fahrrad geradelt, im Regen, im sonst wie, völlig verschwitzt, gut stinkend, ja, dann noch schnell umgezogen und dann auf jeder Vernissage gewesen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, okay, ich sehe, du meinst es ernst. Hab dann auch irgendwann am Anfang keinen angesprochen, sondern war irgendwie, es war schon sehr skurril. Und dann hat er gesagt, okay, du bekommst jetzt eine Ausstellung nächstes Frühjahr oder wann. Und dann habe ich gesagt, super, es hat geklappt. Und dann sagt er, aber eine Bedingung, du musst alle Rahmen bei mir kaufen. Und das waren damals 5.000 Mark. Das war das ganze Geld, was ich hatte. Ich habe mir was erspart, dachte, mache ich das oder mache ich es nicht? Also take it or leave it, so nach dem Motto. Und ich habe alles auf diese Karte gesetzt. Ich habe gesagt, ich brauche sowieso die Rahmen, ich will weiter ausstellen. Und dann habe ich das gemacht und ich habe fast die ganze Ausstellung verkauft gehabt. Und dann habe ich gedacht, super. Es war die richtige Entscheidung. Also ich denke mal, wichtig ist, dass man das auch wirklich will. Und dann habe ich natürlich toll, ich habe eine super Frau, die mich in all dem Ganzen unterstützt, die das auch wirklich also managt und mit der ich eben viele wichtige Themen besprechen kann.
Erika ist auch da. Schön, ja, dass du da bist, liebe Erika. Ja.
Nee, und dadurch, also alle die Publikationen, die wir bisher herausgebracht haben, sind alle über ihren Schreibtisch gegangen und sie hat immer noch tolle Ideen, um Sachen nochmal zu steigern und ist auch ein sehr kommunikativer Mensch, kann toll Sachen, also hat mir auch wirklich viel dazu beigetragen, dass ich jetzt eben auch offener reden kann und mutiger auf Leute zugehe, wenn ich irgendwo fremd bin. Das sind alles Sachen, die sind natürlich super. Eltern, die zu einem stehen, meine Eltern haben das ja eben, wie gesagt, von Anfang an gefördert. Wenn man solche positiven Dinge schon mal hat, dann hat man ja schon mal die halbe Miete, sage ich jetzt mal. Es ist sehr viel schwieriger, wenn man das eben ja, sich selber aufbauen muss, heimlich machen muss. Und dann muss man halt eben wirklich auch diese ganzen Kontakte pflegen. Also ich meine, ich bin jetzt seit über 20 Jahren quasi im Business, wie man so sagt, und habe tolle Galeriekontakte und es wird halt eben immer mehr. Und ich habe zum Beispiel in Berlin eine Galerie Kornfeld, die eben mit denen ich auch, wenn ich mit dem Freddy rede, haben wir auch ganz tolle Gespräche, neue Ideen, neue Impulse. Wenn ich ihm sage, du, ich habe die und die Idee, neulich habe ich meinen Grafikschrank aufgeräumt und bin auf ganz viele alte Bilder gestoßen, habe ich gesagt, wollen wir nicht mal so ein paar ältere Bilder zeigen, zum Beispiel, jetzt machen wir ein Kochbuch zusammen mit 12 Künstlerinnen und Künstlern und so weiter und so fort. Diese London-Ausstellung hat mich nach Georgien gebracht, auch mal einfach ein paar Sachen neu ausprobieren. Glasfenster habe ich gemacht. Also ich sage jetzt mal so, wenn man jetzt hart arbeitet und dranbleibt, kann man ziemlich viel erreichen. Ja? Aber es ist immer noch nicht der Garant dafür, dass man Erfolg hat. Ne? Also ich meine, es gibt viele Künstlerinnen oder Künstler, die ich sehr gut finde und die aber nicht den Marktwert haben, den sie eigentlich haben könnten, wenn sie in der richtigen Galerie wären, wenn sie die richtigen Unterstützer hätten. Aber ich habe so ein paar Stichworte Name-Droppings, die man so geben kann mit der Sammlung Wirth oder ich bin bei einem Sammler in der Schweiz, Bindella, sehr viel gesammelt worden und bin auf vielen Messen gewesen, Art Basel und all diesen Sachen. Und das bringt natürlich eine große Öffentlichkeit, viele Fernsehbeiträge oder Zeitungsartikel, die eben in wichtigen Magazinen entscheidend sind. All das zusammen ergibt dann ein Mosaik, was dann zum Erfolg führen kann. Ja.
Ich glaube, viele haben so vielleicht zwei verschiedene Bilder von Künstlern. Entweder sehr exzentrisch oder super zurückgezogen und vielleicht schneidet man sich da noch ein Ohr ab.
Ja. Also ich gehöre nicht zu diesen Ohrabschneidern. aber ich meine, es ist, wenn man jetzt, ich weiß, auf wen du da anspielst natürlich, also es ist frustrierend für viele, die so genial sind wie der Van Gogh, das damals war. Und ich finde es pervers, wenn Leute dann eben ihrer Zeit voraus sind und geniale Ideen haben, aber nicht erkannt werden. Also das ist wirklich frustrierend, ja. Also und wie gesagt, also ich versuche auch Kollegen zu unterstützen, zu empfehlen, auch weiterzuhelfen, auch Kolleginnen, die ich gut finde, und versuche da eben, sammle auch selber Kunst, kaufe ziemlich viel Kunstwerke von Kollegen, die ich schätze, auf Messen oder in Ausstellungen und dadurch entsteht halt eben ein schönes Netzwerk, geben und nehmen.
Ein ganz schwieriges Jahr war das Jahr 2018, da ist erst deine Mama im Oktober gestorben und dann hattet ihr eine Beerdigung, eine Feier, dann hatte dein Papa einen Tag später nach dieser Feier einen Schlaganfall und ist dann 3 Tage später auch gestorben. Also beide Eltern innerhalb von 2 Wochen praktisch verloren und das muss sicherlich ein sehr schwerer Schlag gewesen sein.
Ja, das war das Schlimmste, was einem widerfahren kann. Wie gesagt, meine Mutter hatte eine sehr schwere Krankheit gehabt, mehrere Schlaganfälle und war am Ende auch stark dement. Und das war ein Pflegefall. Erst hatten wir das zu Hause organisieren können und dann war sie irgendwann im Heim. Und dann war aber dort, hatte sie sich so massiv gegen das Leben entschieden, dass sie dann wirklich irgendwann gegangen ist. Es war auch ein krasser Gegensatz, weil ich hatte gerade hier in Berlin eine große Ausstellung in der U-Bahn unter den Linden und Riesenerfolg mit ganz vielen Besuchern und wollte eigentlich dorthin. Und dann kam der Anruf von meiner Schwester, du musst jetzt kommen. Und das war wirklich ergreifend, also quasi parallel zu dem Höhepunkt meiner Karriere habe ich meine Mutter am Totenbett gezeichnet, wo sie noch lebte, und als ich fertig war, war sie verstorben. Also ich habe diesen Übergang vom Leben ins Jenseits quasi gespürt und auch künstlerisch verarbeitet. Also dasselbe dann auch später mit meinem Vater. Ja. Also es war unglaublich. Die beiden waren 60 Jahre verheiratet, waren quasi eine Einheit. Und das hat mich natürlich, also mein Vater noch viel mehr in dem Moment, weil auf den Tod meiner Mutter konnte ich mich irgendwie vorbereiten. Aber mein Vater war wirklich noch am Vorabend, also an dem Abend der Beerdigung, noch mit seinem 90-jährigen Bergsteigerfreund zusammen. Und wir haben Pläne geschmiedet, dass wir nach Österreich gehen. Und ich wollte ihn nach dem Tod eben auch wieder Dinge ermöglichen mit Reisen. Und er wollte das irgendwie auch, mir zuliebe. Und dann hat das aber kam der Anruf, er hat den schlimmsten Schlaganfall. Und er war wirklich, wäre, wenn er überlebt hätte, ein ganz schwerer Pflegefall geworden und überhaupt nicht ansprechbar. Und auch diesen Moment habe ich gezeichnet und auch eben im Leichentuch. Und ich habe einfach, das waren die bewegendsten Momente meines Lebens, muss ich sagen. Und dann war es halt so, dass wir dann die Wohnung natürlich auflösen mussten. Und dann bin ich auf diese Fotoalben gestoßen von meinen Eltern, die so ein bisschen die Familiengeschichte wieder gespiegelt haben. Mein Vater war ein wirklich hervorragender Fotograf, Hobbyfotograf, aber der hat also bei der Max-Planck-Gesellschaft gearbeitet. Der war Elektronenmikroskopiker, hat mit den Nobelpreisträgern, mit Ruska, der das Elektronenmikroskop entwickelt hat, zusammengearbeitet. Das war sein Chef. Und dadurch sind wir auch viel in der Welt herumgefahren. Ich hatte in den 80er Jahren eine Weltreise mit ihm gemacht. Ich war ein halbes Jahr in Australien. Ich war mit 3 Jahren in Tokio. Also so haben wir wirklich viel gemeinsam erlebt. Und er hat das also immer ganz toll in Österreich auch. Da haben wir ein Ferienhaus und dort hatte er das an einer Wand in A4 großen Reproduktionen, also Abzüge, die er selber gemacht hat im Fotolabor, aufgehängt. Und die waren so für mich sowieso Ikonen. Also immer wenn man rausging oder ankam, guck ich mir diese Wand an und dann denke ich, ja, es gab einem so eine gewisse Sicherheit. Und dann habe ich gedacht, das male ich jetzt. Und ich will ihm einfach sozusagen eine Ehre erweisen als Fotograf. Und dann war das genauso wie hier mit meinem, also immer wenn ich irgendwas anfange, das dauert dann eben doch länger, ja, gebe ich zu. Ich konnte nicht aufhören, diese Hommagen quasi an ihn zu machen, sondern habe dann noch auch Werke entdeckt, Fotografien entdeckt, wo er bei der Flak war zum Beispiel. Ja. Also
wir sehen auch gerade eingeblendet diesen Zyklus, ja. Neue Heimat. Das sind die ja. Einzigen Schwarz-Weiß-Bilder, die du gemalt hast, sogar mit Pinsel
im Atelier. Mit Pinsel im Atelier nach Foto. Also im Prinzip habe ich da mit allem quasi gebrochen, was ich mir sonst so für meine Malerei vornehme. Aber hier sieht man eben auch mein Vater in dem ersten VW Käfer. Meine Eltern, nachdem mein Vater und meine Mutter auch eine Weile getrennt waren, weil er einen leichten Schlaganfall hatte, wo ich jetzt da, in den Bergen zum ersten Mal bei ihm hinten drauf sitze. Ich habe also viele Sachen entdeckt. Da sieht man zum Beispiel das Lehmfuhlbrot. Das ist auch ein schönes Stichwort, weil meine Großeltern waren Brotbäcker. Und es gab wirklich das Lehmfuhlbrot, Reinhold Lehmfuhls Landbrot. Und da war ich jetzt heute gerade mit Willem von Budin, der mir dabei hilft, jetzt hier mit den Rezepten. Wir haben das Originalrezept wieder. Und das werden wir jetzt übersetzen und dann auch einen Bäcker finden in Berlin und werden schauen, dass wir das wieder zu einer neuen Marke auch machen. Ich finde das einfach toll, so eine in der Vergangenheit diese Schätze zu entdecken. Also in dem Moment habe ich natürlich nicht an irgendwelche daran gedacht, dass ich das selber mal mache, aber jetzt, das entwickelt sich über die Jahre. Und ich fand diesen Prozess halt so schön. Also wir haben jetzt Österreich, wir haben so tolle Orte geschenkt bekommen durch meine Eltern, weil sie damals das gemacht haben. In Österreich, das habe ich jetzt auch gerade, ist ein großes Projekt ausgebaut, unser Fernhaus. Da habe ich jetzt auch ein Atelier und habe noch ein Apartment noch dazu, dass wir also zwei Familien dort sein können und diesen Ort genießen. Und dann denke ich auch, das ist so, so schön. Man kann natürlich trauern um den Verlust, aber man kann auch dankbar sein für das, was die Eltern gegeben haben. Und das ist quasi so eine Hommage an die Eltern. Und, an, und dann habe ich eben wirklich bis zu meinen Urgroßeltern und bis in die Gegenwart eigentlich alles in diesem Zyklus quasi verarbeitet. Es sind auch 140 Werke, also unter 40 geht da nicht, wenn ich jetzt was ernsthaft mache. Es ist so eine magische Zahl. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das viel gebracht hat. Und jetzt haben wir das eben auch in einem, ja, wie einem Fotoalbum vom Äußeren her.
Das Buch hier vorne auf dem Tisch stehen.
Ja, genau.
Neue Heimat, der Zyklus.
Genau.
Wer die Chance hat, diese Bilder mal live zu sehen, ich finde sie wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Und ich habe sie bei dir im Atelier schon öfter sehen können. Also ja, ein ganz anderer Lehmfuhl, aber doch wieder so sehr du und ja, so persönlich in der Geschichte. Ja. Weil du das gerade gesagt hast, wenn man zur Kunsthochschule Weißensee fährt, dann kommt man ja an der Backfabrik vorbei. Und mhm, das war praktisch die Lehmfuhl-Brotfabrik.
Genau, also da gibt es sogar noch den Originalofen. Und also es gibt, die waren in der Prenzlauer Promenade, das ist, also die eigentliche Fabrik war noch ein Stückchen weiter. Aber die ersten Öfen habe ich mir jetzt gerade noch im letzten Jahr noch mal angeschaut. Und da planen wir eben auch, was in dieser Gegend dann entsprechend aufzubauen. Weil das Tolle war, dass meine Großmutter väterlicherseits, als der ihr Mann im Ersten Weltkrieg da an der Front war, musste sie quasi die Brotfabrik übernehmen. Und das Tolle ist, dass sie eben das als Frau damals auch geschafft hat und wirklich dieses Unternehmen zu einem wirklich bedeutenden für Berlin aufgebaut hat. Und als er wiederkam, konnte er das übernehmen. Ich finde diese Geschichte einfach so schön, dass es eben auch eine Frau war, die das damals schon so gemacht hat, dass es starke Frauen damals gab. Und ich habe sie leider nie kennengelernt, weder meine Oma noch mein Opa damals. Die sind halt eben verstorben. Ich weiß auch, wie er damals, nachdem die Mauer gebaut wurde, alles stehen und liegen gelassen haben. Also die Brotfabrik und auch in Buko in der Märkischen Schweiz haben wir auch so ein kleines Wassergrundstück, was wir auch als neuen Kraftort für uns jetzt auch nutzen, wo ich so sage, es ist schön, wenn man dann dort auch diese Geschichte lebt und erlebt und die ganzen Geschichten drumherum. Also ich erzähle das auch meiner Tochter und sie mag das halt, wenn sozusagen aus sowas eigentlich sehr Traurigem was Positives erwächst. Und auch zum Beispiel bin ich nicht so jemand, der auf Friedhöfe geht, ja, und sagt, die Toten sind da. Ich bin Christ und ich glaube, dass sie eben bei Gott sind und ich bin auch dadurch eigentlich ein bisschen getröstet. Und ich finde es halt schön, wenn man dann an dem Todestag des Vaters oder Geburtstag des Vaters oder der Mutter beispielsweise ja, ein schönes Gericht kocht oder einen Witz erzählt oder meine Mutter war Pianistin auch und Klavierlehrerin, Organistin und jetzt habe ich einen Steinway-Flügel geerbt und ich spiele da jetzt auch jeden Tag drauf. Also auch ein Andenken an sie und versuche das mit der Musik weiterzumachen. Ich habe sogar jetzt noch ein Album aufgenommen mit dem Schlagzeuger von Nick Cave, der mein Nachbar ist. Das sind so lauter witzige Verbindungen, Zufälle, wo ich einfach so denke, ist doch schön, dass das nicht jetzt alles verstaubt, ja, und diese, dieses Rezept, ich habe das wirklich mit Ach und Krach jetzt bekommen, das war auf dem Dachboden von einem Cousin von mir und der hat gesagt, ja gut, wenn du das willst, dann gucken wir mal und so, also jetzt schauen wir mal, was draus wird. Also ich kann noch nichts versprechen, aber ich denke mal, es sind so viele Facetten und so ein Reichtum, den ich geschenkt bekommen habe, dass ich den auch wirklich gerne nutzen möchte.
Also ich kaufe das Lehmfuhl Landbrot auf jeden Fall.
Ja, das ist gut.
Aber weil du den Steinway-Flügel ansprichst, der jetzt bei dir im Atelier steht, der ist schon über 100 Jahre alt. Ja. Und der wurde schon, ich glaube, von russischen Soldaten durch die Gegend gezogen. Der hat ja auch eine Geschichte hinter sich.
Ja, also das war wirklich so. Der stand damals in der Prenzlauer Promenade. In der Wohnung, es war eine Altbauwohnung und mein Vater hat mir erzählt, dass der war einmal im Löschwasser stand und er hat gedacht, also bis zu den Beinen und hat ihn rausgezogen und kurz darauf kam die Decke runter. Also das war die eine Geschichte, ja. Und dann die zweite war in Buku gewesen, wo meine Eltern quasi so einen Rückzugsort hatten, um auch vor den Bombenhagel Berlins zu flüchten. Und dann stand er dort auch und natürlich waren dann irgendwann die Russen auch dort und haben das Haus besetzt und dann brauchten sie einen Flügel für ihr Casino und haben ihn an der Längsseite über den Schotter gezogen und haben dann da gespielt. Also dem hat es nicht geschadet, wie man merkt. Ein sehr robustes Instrument und mein Vater hat ihn wieder zurückgeholt. Und dadurch ist verrückt und jetzt habe ich meine Frau auch letztens da kennengelernt, also die ist nämlich auch damals, als sie nach Berlin kam von Rumänien, hat sie bei meiner Mutter Klavierunterricht gehabt. Und so gesehen gibt es viele spannende Verbindungen auch wieder. Und jetzt steht er im Atelier. Also es ist toll. Also es sind alles so, ich mag so eine Geschichten. Ja? Wenn es nicht nur so profan ist, ist ein Steinway-Flügel toll. Natürlich ist es ein tolles Instrument. Und ich würde mir aber wahrscheinlich gar nicht selber einkaufen, wenn ich das jetzt so machen würde. Aber wenn er dann da ist, ne?
Und lieber Christopher, wir haben heute auch eine Premiere und ich habe nichts verraten, weil die Musik so wichtig ist, haben wir auch da etwas vorbereitet. Okay. Und liebe Zuschauer, vor einigen Wochen habe ich eine E-Mail bekommen von einem jungen Künstler, Rick. Henry van Ginkel hat sich bei mir gemeldet. One World Tour, so heißt seine Musik. Und er spielt Piano, er spielt Gitarre und er singt. Er kommt eigentlich aus Saarbrücken und wohnt in Paris. Und er hat heute Musik mitgebracht für Christopher Lehmpfuhl, für uns alle. Schön, dass du da bist. Er baut gerade noch auf. Und ich freue mich sehr, dass wir hier im Salon zum ersten Mal auch Live-Musik haben können. Eine ganz tolle Sache, die wir jetzt hoffentlich auch öfter erleben werden. Und wir begrüßen Rick Henry van Ginkel.
Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday, baby. And I feel the way that every child should. Sit down, listen, sit down, listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Come on, hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me. Single Too Late. How long the satisfaction flows? Too long we spend our time for bad shows. We're turning around and around like fools. I'm missing the action while keeping cool. I'm putting the waste into the human pool. Come on, use the brain to talk about a life. Hold on, open up your heart, be wise. We're turning around and around like fools. And missing the action while keeping cool. And putting the waste into the human pool. Why do we always choose the same mistake? We shouldn't wait and start before it's too late. While we are still stuck in our own faith, hey, hey, we shouldn't wait and start before it's too late. Hey. How far the world hasn't changed enough. So far, the world hasn't changed enough. We're turning around and around like fools. And missing the action while keeping cool. And putting the waste into the human pool. Why do we always choose the same mistake? We shouldn't wait and start. Diversity is the most beautiful color of life. It shouldn't be about if it's black or white. The inner peace is the basis for a worldwide pride. Let's never forget what it means to be alive. Why do we always choose the same mistake? We shouldn't wait, let's start before it's too late. While we are still stuck in a wrong fate. We shouldn't wait, let's start before it's too late. Why we always choose the same mistake. We shouldn't wait, let's start before it's too late. While we are still stuck in a wrong fate.
Vielen Dank, Rick Henry van Ginkel. Bei Instagram haben wir auch eingeblendet, zu finden unter Rick Henry Official, One World, und die Webseite henryofficial.com. Also gerne alle mal vorbeischauen. Dankeschön, dass du heute hier warst. Und es ist schon mal gut angekommen, es war wirklich ganz toll. Vielen, vielen Dank. Das Mikro stelle ich mal rum, dass ich nicht noch was singen muss. Wo findet man dich demnächst? Auf Tour oder unterwegs?
Ich habe gerade ein neues Theaterprojekt am Saarländischen Staatstheater. Genau, es gibt ein neues Theaterprojekt am Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken. Und da werden die Comedian Harmonists geprobt zurzeit. Und im September hat das Ganze Premiere. Ja, das heißt, ich bin momentan in einer Probenphase. Und des Weiteren kuratiere ich die Saarbrücker Sommermusik zum Teil. Und da wird es Performances geben, diverser Art. Also schauen Sie gerne nach. Und das wird alles jetzt in den nächsten Tagen bekannt gegeben.
Dankeschön, dass du da warst und viel Erfolg. Ja, und vielleicht eröffnen wir auch mal die Fragerunde, denn bei uns können auch die Zuschauer Fragen an dich stellen. Also wer eine Frage an Christopher Lehmfuhl hat, gerne die Hand heben. Und ich sehe schon hinter mir die Dame, das Mikro kommt.
Ja, vielen Dank für diese sehr, wirklich sehr tolle Musik und sehr interessanten Geschichten. Ich bin noch ein bisschen stehen geblieben bei dem Licht. Weil ich habe lange Zeit in Paris gelebt, ich habe jetzt eine Weile in Berlin gelebt und was mich bei diesen Großstädten so fasziniert, ist wirklich das Licht. Jetzt sagen Sie, Sie sind in der Natur und fangen an zu malen und gehen eben nicht zurück ins Atelier und malen da. Wie macht man das dann mit dem Licht? Das ist ja irgendwann weg.
Das ist eine sehr gute Frage. Das hatte ich jetzt gerade, ich hatte gerade so einen Malkurs gegeben im Schloss Charlottenburg und da war genau das Problem, da waren 6 Stunden Sonnenstand. Wunderbares Wetter, eigentlich perfekte Bedingungen, kann man sagen. Aber wenn alleine die Sonne wandert, sind ja die Schatten anders. Ne? Wir wissen, das Mittagslicht ist das kälteste Licht. Morgenlicht und Abendlicht sind am wärmsten und so weiter. Und wenn ich jetzt male, ist es halt wirklich so, ich habe ein fotografisches Gedächtnis für Licht. Und das ist im Prinzip für mich essentiell wichtig. Weil wenn ich jetzt draußen bin und sich das Licht verändert, das kann ja auch wirklich mal sein, ich kann mich erinnern, einmal habe ich gemalt den Strausberger Platz, da hatte ich in Friedrichshain mein Atelier und ich habe dann bin den Strausberger Platz gefahren und dann sah ich eine schwarze Front vor dieser Sprengboden und ich dachte, das male ich. Und bin zu meinem Atelier, habe meine Farben geholt, zack, fang das Ding an, Licht weg. Ja, und ich, scheiße. Jetzt, was machst du jetzt, ja? Und das war wirklich so, es war nicht mal so eben eine Wolke, die das mal so für eine halbe Stunde mal wegpasst, sondern es war wirklich, es hat dann auch angefangen zu regnen, also eine komplett andere Situation. Aber ich bin ja manchmal ein Sturkopf und dann halte ich mir das fest, dass ich das dann auch zu Ende male. Ja? Und das habe ich dann sonnig mir abgespeichert gehabt und habe das sonnig gemalt, obwohl es so ein Wetter war. Und das ist halt eben am Ende sehr hilfreich, dass ich eben das abspeichern kann. Und ich meine, es ist eben auch entscheidend. Also es ist ja nicht so wie bei Monet zum Beispiel, der die Kathedrale von Rouen wirklich in Stundenzyklus ein Bild gemalt hat, dann das nächste und das und so weiter. Sondern es ist bei mir alles in einem Bild vereint. Und das mache ich ganz bewusst. Die male ich ja relativ schnell. Das heißt, ich habe 2 Stunden, 3 Stunden Lichtsituation, Veränderung in einem Bild. Und es ist halt so, dass dann manchmal die Schatten vielleicht wirklich beim Anfang anders sind. Also die Schlagschatten zum Beispiel von der Kuppel, die hier drauf, die ist ganz wichtig für das Bild. Die war am Ende gar nicht mehr da, weil die Sonne dann nämlich hier stand hinter mir und dann gab es gar keinen Schatten mehr. Aber ich habe ihn vorher festgelegt. Und es gibt so Entscheidungen für das Licht, die ich vorher treffen muss und die ich festlege, sonst wird man ja verrückt. Ja, und dann versucht man natürlich, die Komposition bleibt, aber das Licht ist eben das andere und mit dem Licht eben auch die Farbe. Und das sind Gott sei Dank Dinge, die ich, also zum einen weiß ich von vornherein, was ich malen will. Also ich brauche keine Vorskizze, ich mache keine Details mit dem Bleistift oder sowas im Vorfeld oder mit der Leinen, mit der Farbe, sondern ich male die Bilder dann wirklich so, ich habe diese Bildidee, zack, es ist fertig und dann kann ich im Prinzip, dann kann es auch fast weg sein, das Motiv. Dann kann ich mal irgendwann ausprobieren, wenn ich das so innere Bilder male. Aber ich sage jetzt mal so, das Gute war, dass ich genau wusste, was ich wollte. Und ich wusste auch, was natürlich der Manuel wollte, nämlich diesen Blick. Aber er hat mir Gott sei Dank die Freiheit gelassen, zu entscheiden natürlich, wie jetzt das Licht dann da ist. Ne? Ja, und so entstehen diese Werke. Es kann dann auch wirklich sein, dass manchmal das Licht auch besser wird im Laufe des Malens. Und dann löse ich mich auch von meinem inneren Bild, was ich vorhatte. Und ich sage, das ist jetzt noch besser und dann addiere ich das. Und bei Öl ist das der große Vorteil, dass man immer noch mal was draufpacken kann. Das ist der Vorteil, ja.
Wie viel Kilo Öl sind auf so einem Bild?
Na, hier ist nicht so, das habe ich ja... Ja, das sind hier vielleicht so 10 Kilo, das geht, aber bei den Großen sind es bis zu 30, 40 Kilo Farbe und der Rahmen wiegt ja auch nochmal 10, also da kommt man dann schon auf, braucht man kein Fitnessstudio, sage ich jetzt mal.
Auf jeden Fall. Wir hatten hier vorne auch eine Frage, das Mikro kommt, Sekunde.
Ich wollte etwas richtigstellen. Es ist nicht wahr, dass Christopher keine Pinsel mehr benutzt.
Jetzt kommt raus. Ja, aber nur bei diesen Schwarz-Weiß-Bildern.
Und was machst du bei den Aquarellen? Ja, Aquarell. Malst du mit den Fingern?
Nee, Aquarell auch. Immer.
Also um das aufzuklären, das ist die Schwiegermama, die hat natürlich einen kritischen Blick auf dich.
Ja gut, aber diese mit der Handmalerei bezog ich auf die Ölmalerei. Natürlich beim Aquarell und auch bei der Glaskunst habe ich selbstverständlich einen Pinsel in der Hand.
Aquarell kann man gar nicht ohne Pinsel.
Trotzdem möchte ich auch zu deiner Ölmalerei etwas sagen. Der Christopher liebt nicht nur den blauen Himmel. Ja, es darf nicht postkartenähnlich aussehen, die Landschaft, sondern je mehr Bewegung, Dynamik, Wind, Sturm, Wellen am Ozean, egal, Bewegung und Licht sind seine. Und wie gesagt, es darf nicht postkartenähnlich sein.
Ja, das Allerschlimmste, was einem passieren kann, ist, war mir einmal in Skagen passiert, da oben da in Dänemark, wo Ost- und Nordsee zusammenfließen. Ist ja eine wunderbare Künstlerkolonie auch gewesen. Und ich hatte so viel darüber gelesen. Und ich bin da oben mit meiner Frau und meiner Tochter. Und es war windstill, blauer Himmel, kein Wölkchen. Das ist das Schlimmste, Ostsee mit blauem Himmel. Also dann kann man eigentlich gleich wieder einpacken. Ja, also, und ich habe wirklich darunter gelitten, dass da wirklich keine Wolken waren, kein Regen, kein Sturm, nichts, gar nichts. Und dann bin ich manchmal auch ein bisschen erfinderisch, schaue dann da noch ein paar Wolken rein, auch wenn da keine sind. Das ist die künstlerische Freiheit und dann ändere ich das mit dem Licht, mache die Schatten noch stärker, konzentriere mich auf ein paar Dinge. Also ich versuche da einen Kompromiss zu finden, aber es ist mir natürlich viel lieber, Es ist ein bisschen wilder. Also so, ich habe mal auch im Orkan auf Sylt gemalt und musste dann 500 Meter oder einen Kilometer zum Auto durch die Dünen dann diese riesen Leinwand, die da so wegflog, transportieren. Und da bin ich dann natürlich viel stärker in meinem Element, wie meine Schwiegermutter auch richtig gesagt hat.
Hm? Haben wir eine weitere Frage vielleicht? Möchte noch jemand etwas wissen? Hier vorne bitte, ja.
Ich habe während der Musik das Bild betrachtet. Und ich habe den Eindruck, es hat sich verändert. Es strahlt viel mehr. Alles war in Bewegung. Und alles ist wieder an seinem Platz und strahlt. Und strahlt die Musik. Danke, danke.
Vielen Dank. Du bist immer unterwegs. Diese Woche geht es auch gleich weiter. Was kommen jetzt so für neue Projekte?
Ja, also ich bin jetzt erstmal in Österreich kurz bei den von Hans-Peter Haselsteiner eingeladen auf den 80. Da werde ich auch eventuell einen Auftrag mit ihm besprechen. Das sind so ein paar Dinge. Ja, und sonst bin ich jetzt erstmal, ich habe jetzt meine großen Malreisen erstmal soweit vor dem Sommer abgeschlossen. Ich werde in Berlin noch ein bisschen was arbeiten und im Sommer, ja, erstmal mich auch ein bisschen erholen. Ich brauche auch ein bisschen Ruhe zwischendurch und im Herbst geht es dann richtig los. Dann habe ich bei Herrn Wirth in Capena bei Rom nochmal in einer Museumsausstellung, weil diese Ausstellung, die läuft durch seine ganzen Sammlungen. Da muss ich hin und vorher haben wir die London-Ausstellung hier. Dann habe ich eine Woche später machen wir über das Kochbuch, wenn wir für unsere Kunden auch kochen in der Ausstellung. Das ist das der Hintergedanke. Dann habe ich in Ahrenshoop eine Ausstellung, dann kommen Messen und so weiter. Also es ist immer was zu tun. Und dieses Brotprojekt treibt mich natürlich auch voran. Wollen wir mal sehen, wie wir das dann schaffen, einen Bäcker zu finden, der das dann für uns bäckt und so weiter. Aber das sind alles, wie gesagt, so lauter Details, die sich jetzt noch ergeben werden. Aber das Jahr wird nicht langweilig, sage ich.
Hast du eigentlich einen Überblick, wie viele Bilder du in deinem Leben bisher gemalt hast?
Ja, sehr viele. Also es sind, also ich sage jetzt mal so, ich male im Schnitt ein Bild pro Tag. Und so, ich will jetzt keine Zahlen nennen, wie viel das jetzt insgesamt sind, aber während des Studiums habe ich natürlich auch mehr gemacht. Da sind auch natürlich so Studien dabei, die ich jetzt nicht als vollwertige Bilder bezeichnen würde, aber ich sag mal, im Schnitt ist es so, dass ich jeden Tag male und meine Frau kann es bestätigen, dass ich dann abends auch noch mich hinsetze, so um 23 Uhr noch einen Abend Aquarell mache, ein Stillleben oder was mir gerade einfällt oder ein Interieur oder ja. Also wenn ich nicht gemalt habe, fehlt mir was. Also es ist im Prinzip ja auch für mich wie ein Tagebuch. Ja, also jeder Tag ist in irgendeiner Form verbildlicht.
Führt man da ein Werksverzeichnis, dass du jedes Bild auch hast?
Alle meine Bilder sind nummeriert, sind auch professionell fotografiert. Das heißt, also wenn jetzt Ausstellungen sind, dann kann ich auch sofort Repos den Sammlern oder den Galeristen zukommen lassen. Ich habe einen Mitarbeiter, der macht mir die ganzen Listen fertig mit den Bildern über Art Butler, das ist, so nennt sich dieses System. Und das kann man dann auch sehr gut anwenden. Und dann, ja, ich habe einen Mitarbeiter, der auch die ganze Logistik mit den Speditionen übernimmt, die Bilder verschraubt und so weiter. Also das ist immer sehr viel Arbeit im Hintergrund, die man eigentlich schnell vergisst, ja.
Und man hört daraus, ja, es ist auch eine Teamleistung, wenn man dann so viel
Absolut.
Arbeitet.
Ohne dieses Team, ohne meine Frau, ohne auch tolle Geschäftspartner wie mit dem Kornfeld-Team oder Ludorfs oder auch in der Schweiz habe ich so tolle Galerien. Das heißt, da läuft das dann Hand in Hand. Man kann sich darauf verlassen und die bereiten das dann vor. Und dann wird es ein Fest für die Augen und man kann sich dann freuen an der Zusammenarbeit und an dem Ergebnis. Also ich meine, jetzt mit London bin ich wirklich besonders gespannt auf diese Ausstellung. Weil, wie gesagt, das dort zu malen, aber hier auszustellen, ist ja auch schon wieder ein bisschen verrückt. Ne?
Absolut. Ja. Ich habe ja schon Fotos gesehen. Du hast es auch bei Instagram gepostet. Und wer dir noch nicht folgt, sollte dir jetzt auch auf Instagram folgen. Da hat man nämlich immer schöne Einblicke. Und der Galerie Kornfeld, die postet nämlich auch ganz viel. Und die Galerie wäre dann praktisch auch der Ansprechpartner, wenn man sich für eins deiner Bilder interessiert?
Ja, für Berlin auf jeden Fall.
Ja. Sehr schön. Ja. Christopher, danke dir. Es war ein sehr schönes Gespräch. Danke, dass du uns in deine Welt gelassen hast. Ich wünsche dir alles Gute und danke schön, dass ihr und sie heute dabei wart. Ja. Christopher Lehmkohl, danke schön, liebe Zuschauer. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.